Oh. Zuerst mal seid mir alle sehr willkommen. Ich muss doch ein bisschen erklären, wer hier so alles im Raume ist. Also zum Beispiel Mitbewohner aus dem Studentenwohnheim in Karlsruhe. Darunter einer, mit dem ich eins der Zimmer dort modernisiert habe. Die haben die Decke schwarz gestrichen und die Nische schwarz lackiert. Vito Borja. Zum Schluss ist er noch durch weiße Farbe gelaufen. Ich habe ihn hochgestemmt und ist dann über die schwarze Decke einmal rübergelaufen, was die Verwaltung erschrocken hat. Dann Mitstudenten der Ungers-Klasse. Da ist aber, glaube ich, nur einer da, Wolfmeier Christian. Mehr habe ich davon nicht gesehen heute. Und natürlich Studentinnen und Kolleginnen aus der alten OE 6. Eben ist der Hauser reingekommen. Inken Baller ist auch da. Onno Popfinger, mit dem ich immer ein plattdeutsches Seminar über Semiotik machen wollte. Weil wir die Meinung hatten, was nicht auf Plattdeutsch, was du nicht auf Plattdeutsch sagen kannst, das taucht sowieso nichts. Ne? Und dann natürlich die vielen quakenden Baufrösche und Bauquappen. Da ist eine ganze Reihe hier und ein paar Mitglieder der tapferen Baugruppe, mit der Eike Bolland und ich derzeit einen alten Hof in der Langen Straße zu neuem Leben erwecken wollen. Und die lieben Mitglieder einer alten Baugruppe, mit der Marcel und ich seinerzeit an der Documenta Urbana, die wir dort gebaut haben und die heute sowas für uns wie eine große Familie ist, diese Nachbarschaft. Auch der Bruder meines ersten Bauherrn und seine liebe Frau sind hier, Schlingensiepens. Und viele Freunde und Kollegen, auch Katsuo Katase habe ich schon gesehen und seine Frau Irene, mit denen wir gerade auf dem Baldeneysee in Essen ein Kunstwerk machen. Ich bin ja Künstler. Und last not least, Marcel, den ihr eben ja eindrucksvoll gehört habt. Nochmal vielen Dank, Marcel. Das war schon fast zu schön. Und Nikola Dischkow, der nachher in meinem Vortrag nochmal zu Ehren kommt. Und ganz wichtig, jemand, der in Kassel kaum noch bekannt ist, dem diese Stadt aber die Unterneustadt verdankt, der sie erfunden hat, nämlich Dieter Hoffmann Axtellen, der hier irgendwo dazwischen sitzt. Da ist er. Und ich bin ganz stolz, dass ich ihn mal nach Kassel geholt habe. Und last not least, eine Frau, die immer dafür gesorgt hat, dass meine vielen krausen Ideen mich nicht aus der Kurve tragen, durch umsichtige Organisation und Ermahnung. Alle Abenteuer hat sie bisher tapfer mitgemacht. Das ist Heidrun Hubenthal, mit der ich auch verheiratet bin. Ich habe sicher wichtige Menschen vergessen, aber wir müssen jetzt loslegen. Sonst wären wir heute nicht fertig. Wir wollen ja nachher noch feiern. Und da hinten stehen noch viele arme Menschen in der Tür. Dazu will ich kurz sagen, dass ich mit Manuel Quadra vereinbart habe, dass am nächsten Mittwoch um 8 Uhr, aber nicht abends, sondern morgens, mache ich diese Vorlesung noch einmal für Studenten hier auch an dieser Stelle, sodass, ja, vielleicht noch ein kleiner Ersatz. Ich möchte von der Moderne erzählen, einer vergangenen Epoche, die wir von heute aus zurückschauend als wohl unvermeidlichen Überbau einer Gesellschaft erkennen müssen, die auf Massenproduktion und dem damit verbundenen Wachstumsgebot basierte. Modern sein hieß, wegschmeißen, was man hat und sich was Neues dafür kaufen. Ein Zipfel dieser klassischen Moderne habe ich noch miterlebt, noch im Vier-Zonen-Deutschland nach dem Kriege. Als sich 1948 mit Scharlach im Oldenburger Krankenhaus ein neues Pfarrhaus für meine Eltern entworfen hatte, wusste ich, dass ich Architekt werden wollte. Seitdem ging ich regelmäßig in die provisorische Bibliothek da am Haaren Ufer und entdeckte dort die Moderne. Und jetzt begriff ich auch, dass mein Pfarrhaus überhaupt nicht modern war, wie ich gedacht hatte, und überhaupt, dass es in Oldenburg noch überhaupt keine moderne Architektur gab. Mein schönes Pfarrhaus und die ersten Neubauten dort, das war alles noch Heimatstil, Steildachhäuser, unmöglich. Wenn man in die Architekturzeitschriften in der Bibliothek guckte, dann wusste man, modern war ganz anders. Und ich kann mich noch an eine Diskussion mit meinem Vater erinnern. So etwa 1949 nach der Währungsreform, als ich heftig dafür eintrat, dass der alte Paradewall, der mit seinen 6 Baumreihen dicht an unserem Oldenburger Schloss vorbeigeht, dass man den freimachen müsste für eine anständige Umgehungsstraße. Alles andere wäre doch nur Heimattümelei. Mein Vater wollte nicht altmodisch und sentimental sein und stimmte dann schließlich nur zögernd zu. Ja, wir müssten doch die Welt nach all diesen dumpfbackigen Jahren für die neue Zeit rüsten. Ja, 1950 war ich noch ein richtiger Moderner. Und ich beließ es nicht nur bei Diskussionen. Zu Hause in meiner Dachkammer hatte ich einen alten Schreibtisch, ein Erbstück von irgendwelchen Vorfahren mit Halbsäulen auf den beiden Korpustüren und Eichenlaub umkränzten Rhomben auf den 3 Schubladen oben. Schrecklich. Und mein erster moderner Akt war, dass ich nach Entfernung der Beschläge mit Stemmeisen und Schleifpapier mich daran machte, meinem Schreibtisch all diesen Frost abzugewöhnen. Das musste alles weg. Mein Schreibtisch sollte ein schwarz lackierter kubischer Schrein werden. Modern! Ich kannte damals Bruno Tauts Aufruf sicher noch nicht, aber ich handelte ganz in seinem Sinn. Weg mit den Sauertöpfen, den Tran- und Trauerklößen, zerschmeißt die Muschelkalksäulen in dorisch, ionisch, korinthisch, zertrümmert die Puppenwitze und so weiter. Diesen Zukunftsheroismus, wie ihr seht, ich habe diese heroische Moderne als 15-Jähriger noch erlebt. Ganze 10 Jahre später oder nur 10 Jahre später, oder 11 Jahre, 1961, kam ich von Karlsruhe, wo ich noch mein Vordiplom gemacht hatte, nach Berlin. Und dort bekam ich, was damals als fast aussichtslos galt, einen Arbeitsplatz bei einem der 3 großen Modernen der Bundesrepublik. Scharoun nicht mitgerechnet, das war der 4., aber das war ein Sonderfall. Ich bei Paul Baumgarten. Und das war nach ziemlichen Umwegen dann endlich mein Einstieg ins Berufsleben. Denn mein Wunsch, Architekt zu werden, war zeitweilig etwas in den Hintergrund geraten. Nachdem ich 1955 in der damals schon ziemlich wieder aufgeräumten Stadt Kassel per Anhalter von Oldenburg aus die erste Documenta besucht hatte. Übrigens ein unglaubliches, ein unvergessliches Erlebnis auf diesen knarrenden Brettern. Und also, das muss man extra erzählen. Nachdem ich also die Documenta da besucht hatte, mit all diesen Originalen, unglaublich, Picasso, Paul Klee, alles hing da auf diesen Trümmerwänden, wollte ich auch Maler werden. Und zwei Jahre später, wo ich auf meiner Weltreise auch in Corbusiers Chandigarh in Indien gewesen war, wollte ich Maler und Architekt und Bildhauer werden. Und tatsächlich, das ging auch. Ich veranstaltete eine Ausstellung meiner Reiseaquarelle in der großen, pompösen Eingangshalle des Hotel Royal in Phnom Penh. Und siehe da, als ich eines Tages in das Hotel kam, wurde ich dort ans Desk gerufen und da blätterte man mir lauter Bündel Riel-Hunderter hin. Eine reiche Schweizer Dame hatte alle meine Bilder weggekauft. Nee, Moment, das ist falsch. Ein Jahr später, wo ich diesen Verkaufserfolg schon etwas bereute, habe ich dann diese vier hier nochmal nachgemalt, aus Erinnerung. Aber ich weiß gar nicht, wie ich diese zarten Paul-Klee-Imitate mit der kraftstrotzenden Kunst meines Helden Le Corbusier zusammenbrachte. Links ist die Seite aus einem Buch von Siegfried Gedion, Architektur und Gemeinschaft, das ich, man höre und staune, bei einem Buchhändler in Bagdad auf Deutsch gekauft hatte. Und das mich animiert hat, meine Weiterreise später mal über Chandigarh zu machen in Nordindien. Das Kapitol in Chandigarh war, als wir dann ein halbes Jahr später dort von einer LKW-Pritsche stiegen, noch in Bau. Aber allein der schon fertige Justizpalast, den ich aus dieser Zeichnung hier kannte, war ein Prägeerlebnis, von dem ich nicht wieder loskam. Aber davon zu erzählen, würde hier zu weit führen. Ich habe in meinem Buch, hier wurde die erste Auflage gehalten, es gibt die zweite da draußen auf dem Büchertisch, weiß, Bauweltfundamente, müsst ihr alle nachher kaufen. Ich habe da ausführlicher davon berichtet. Das würde jetzt einfach zu lang werden. Aber von Anfang an war diese Verehrung für Corbusier auch von Kritik begleitet. Ich schrieb noch unterwegs einen Artikel mit der immerhin bezeichnenden Überschrift »Großer Architekt und kleiner Himalaya« oder doch umgekehrt. Ich kritisierte darin diesen schrecklichen Städtebau. Der Meister hatte ja auch diese Stadt gezeichnet, die mit den indischen Lebensgewohnheiten, aber auch mit dem Kastensystem überhaupt gar nichts zu tun hatte und die sich die Inder mit Jute, Säcken und Bambus für ihre Lebensweise irgendwie zurechtbasteln mussten. Und überhaupt die heroischen Texte dieses Meisters, der bekanntlich ganz Paris für seine vom Autobaron Voisin gesponserte neue Stadtidee abreißen lassen wollte und der die Pläne für seine Zukunftsstadt Pessac ausgerechnet im Le Fachot erst veröffentlicht hatte, diese Texte stießen mich geradezu ab. Diesen heroischen Ton konnten wir damals, jedenfalls nachdem wir erwachsen geworden waren, einfach nicht mehr ausstehen. Und so blieb eigentlich von dem, was ich bis dahin von moderner Architektur gesehen hatte, nur Asplund, der eigentliche König. Noch als Schüler waren wir, mein Pflegebruder Detlef Böse und ich, auf der Rücktour von unserer großen Schwedenreise nach Göteborg gekommen. Und da standen wir dann auf dem großen Stadtplatz plötzlich vor diesem Rathausanbau der damals noch nicht lange fertig war. Asplund war schon 40 gestorben, aber das ist später gebaut worden, nach seinen Plänen. Wir stellten unsere Rucksäcke in den Innenhof und blieben den ganzen Tag, schritten durch die große Rathaushalle, die in merkwürdigem Gegensatz steht zu dem spröden, schönen Äußeren, und wieder raus auf den Platz. Und ich weiß noch, dass ich diese stille und unaufdringliche Art, mit der dieser moderne Bau sich neben den unmodernen Alten stellte, so überraschend und so überzeugend fand. Vielleicht muss ich gedacht haben, hätte ich ja auch mit meinem Schreibtisch etwas vorsichtiger umgehen sollen. Jedenfalls war mit allzu großem Pathos bei uns kein Staat mehr zu machen. Der Justizpalast in Chandigarh, diese stolze Großform mit dem Strudel ihrer inneren Unterformen, das war klassische Moderne, das war aber nicht unsere Zeit. Wir, die damals sogenannte skeptische Generation, wir waren da mehr von der Asplundschen Art. Bitte nicht diesen Heroismus, diese grimmige und mörderische Weltverbesserei. Als ich wieder in Deutschland 1958 nach Pforzheim kam, wo ein Vetter Pfarrer war, traf ich dort auf ein Gebäude, das von ähnlicher Zurückhaltung war wie Asplunds Rathaus. Diese neue Kirche hatte nicht all diese damals üblichen kinohaften Effekte, mit denen normalerweise die mit solchen spirituellen Aufgaben völlig überforderten Funktionalisten das himmlische Licht in den Altarraum lenken, nichts von diesem symbolischen Spuk. Diese Kirche war einfach ein großes, lichtdurchflutetes Haus mit Stühlen darin und vorne einem leichten, mobilen Altartisch. Das Ganze nur ein großes, stilles Haus, das nur den Nachteil hatte, dass bei regnerischem Westwind der Küster an die an der Westseite sitzenden Regenschirme austeilen musste. Der Architekt dieser Kirche war Egon Eiermann. Und das versicherte mich in meinem Plan, in Karlsruhe, wo er lehrte, zu studieren. Doch in Karlsruhe fand ich gerade diese eindrucksvolle Zurückhaltung nicht wieder. Eiermann war in Bundesdeutschland der anerkannte Vertreter des Heiligen Stuhls oder des Heiligen Vaters, Mies van der Rohe in Chicago. Und deshalb ging es dort immer nur um Reduzierung der verwendeten Baumaterialien und um saubere Details, mit denen Stahl, Holz und Glas zusammengebracht werden mussten. Und sauber waren die Details nur, wenn die Gewerke, Schlosser und Schreiner gut voneinander getrennt waren. Und das ergab dann immer etwas affektiert und aufwendig wirkende Konstruktion. Überhaupt immer diese Details, immer diese mir doch reichlich kunstgewerblich erscheinende Handwerkelei. Damals sah man öfter in den Zeitschriften die beiden noch neuen Häuser in Biberach von Hugo Hering, der damals gerade verstorben war. Deshalb waren die da öfter zu sehen. Und diese Häuser waren das ganze Gegenteil von diesem Detailfanatismus. Jedenfalls habe ich meinen ersten Architekturlehrer, den jungen Oldenburger Architekten Rainer Herrmann aus Oldenburg, animiert, dass wir in seinem Volkswagen da zusammen nach Biberach fuhren. Und diesen Besuch bei Frau Schmitz in Biberach habe ich in dem schon zitierten Buch ausführlich beschrieben, weil ich erst sehr viel später begriffen habe, dass hier eine Wende fort von der komponierten Architektur zu einem Gebäudedesign vollzogen worden war, jedenfalls weg von dieser ganzen affektierten Art, die Herstellung von Räumen durch sogenannte saubere Konstruktion zu ersetzen. Diese Häuser in Biberach hatten die Asplundsche Zurückhaltung, aber sie waren drin von einem unerwarteten räumlichen Reichtum mit überraschenden Blicken und gleichzeitig, und das schloss sich ja meistens in der Moderne aus, mit einer großen, kompakten Wohnlichkeit. Das war richtig dicht möbliert und wohnlich da drin. Jetzt war ich Heringianer. Ich holte mir das große Heringbuch aus der Bibliothek, las seine leider oft etwas apokryphen Texte und studierte seine Bauten, vor allem die späteren. Und natürlich imponierte mir, dass er wohl ein Gegenspieler Le Corbusiers gewesen war. Und es blieb meinem Professor wohl nicht verborgen, dass mein Wochenentwurf für ein Haus im Tessin nicht so richtig auf seiner Linie lag, was er normalerweise, das muss man Egon Eiermann zugutehalten, durchaus zuließ. Aber als er irgendwas daran als hässlich bemäkelte, leider weiß ich heute nicht mehr was, verteidigte ich mich damit, dass ich eben Anhänger der hässlichen Ente sei, er ja bekanntlich mehr für Mercedes. Dazu muss man wissen, dass Eiermann sein Mercedes-Sportcoupé immer mitten vor der großen Freitreppe zum Architekturgebäude parkte, woran man sehen konnte, dass er da war. Das jedenfalls mit der hässlichen Ente hatte gesessen. Er geriet richtig in Rage. Und bei den vielen Eiermännern war ich danach ziemlich abgeschrieben. Jedenfalls mein Studienentwurf für Siedlungsplanung, der von einem Kleingartenquartier unweit von unserem Studentenwohnheim inspiriert war, war dann eine Arbeit ganz im Geiste Hugo Herings. Typisch für die damalige Zeit übrigens die Erschließung, nämlich von hinten, beziehungsweise auf einem Fußweg durch die Gärten von vorne. Also es gab eigentlich keinen Straßenraum. Die Straße war nur der rückwärtige Zubringer für die Autos zur Garage. Aber ich war nicht nur Heringianer. Ich fand nämlich in den Zeitschriften Sachen, die mich auch wieder begeisterten und die mir den Spitznamen Baumgärtner einbrachten. Und als dann noch beim großen internationalen Wettbewerb um das neue Theater in Karlsruhe am Schlossplatz unter Vorsitz von Alvar Aalto nicht Eiermann, sondern mein Baumgarten gewann, war das natürlich mein Triumph. Das ist eine Arbeit von Baumgarten. Ich bin jetzt etwas zurück hier. Das war dieses Theater am Schlossplatz. Es lohnt sich einen Augenblick, diesen prämierten Entwurf anzugucken. Denn Baumgarten hat da eigentlich dadurch gewonnen, dass er am besten das gemacht hatte, was eigentlich insgeheim das Ideal dieser Nachkriegsmoderne war. Er hatte nämlich keine Architektur gemacht. Das war konsequent, denn an dieser Stelle, neben dem Zentrum und Drehpunkt der barocken Fächerstadt, ein Stück Architektur zu bauen, konnte ja nur heißen, sich entweder untertänigst dem absolutistischen Diktat zu beugen oder aber rebellisch aus der Reihe zu tanzen, was ein ganz unnötiges Austrumpfen gewesen wäre. Baumgarten hatte dieses Problem elegant gelöst, indem er einfach die architektonische Hürde verweigert hatte. Der hatte bloß eine lose Wolke aus Blechparavans aufgestellt und dahinter das Raumprogramm abgezogen. Das hatte kein Gewicht und war so unpathetisch, dass es dem barocken Platzraum überhaupt nichts antat. Und diese so ganz unheroische Leichtigkeit, diese Begabung, eigentlich jede architektonische Aussage auf minimale Lautstärke zu bringen, das war eigentlich der freundliche Kern dieser Nachkriegsmoderne. Bloß nicht wieder diese Strenge, bloß nicht wieder diese grandiosen Räume, bloß keine Straßen und Platzräume, von da war doch das ganze Unheil gekommen. Und Baumgarten war neben Eiermann der Meister in dieser Vermeidungskunst. Und man höre und staune, 10 Jahre später wurde ich zum Vertreter Paul Baumgartens in Sachen künstlerischer Oberleitung. Und wieder spielte dabei ein Schreibtisch die entscheidende Rolle. dass ich einen Platz in Baumgarns Büro unweit der TU und dem Ernst-Reuter-Platz ergatterte, war mir gelungen, weil ich Möbel machte. Und Baumgarten hatte auch ein großes Interesse für Möbel. Am Reichstag, den er in dieser Zeit im Auftrag der Bundesregierung für die künftige Wiedervereinigung und den Bundestag herrichtete, mussten auch viele Möbel und Einrichtungen gezeichnet werden. Und ich musste als erstes Türdrücker für den Reichstag zeichnen. Aber die Atmosphäre in diesem Büro war so ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe das schon in dem Paul Baumgarten Buch 1981 beschrieben. Das hatte so gar nichts von dieser Leichtigkeit seiner Entwürfe. Das war ein ostpreußisches Architekturkontor. 22 Weißmäntel an den Zeichentischen, außerdem korrekt gekleideten Kontorinhaber, der irgendwo an einem der Tische saß und an der vorgelegten Zeichnung herumnörgelte, allgemeines Schweigen, hin und wieder versteckte Blicke, fast wie in einer Oberstufenklasse, die eine Klassenarbeit schreibt. Es war furchtbar. Und einmal, nachdem er an meiner Arbeit wieder schrecklich herumgenörgelt hatte und mir mein Türdrückermodell auf den Tisch geschmissen hatte, reichte es mir und ich brauste wutschnaubend ab. Wurde aber auf der Straße unten vom Bürochef eingeholt, der mich bat: Wilkens, Wilkens, machen Sie keinen Unsinn, kommen Sie zurück, der hat doch nur wieder seine blöde Laune. Und wieder an meinem Tisch wurde ich von Baumgarten mit strenger Stimme ins Chefzimmer gerufen. Und da hat er dann darum gebeten, so wörtlich sein schlechtes Betragen von vorhin zu entschuldigen. Gar nicht so viel später, als Baumgarten im Urlaub war und unser Bürochef vom Büro des Bundestagspräsidenten angerufen wurde. Der Herr Bundestagspräsident wünschte zu wissen, wann er denn nur endlich sein Zimmer im Reichstag beziehen könnte. Professor Baumgarten hätte ihm ja angeboten, die Möbel, außer den Sitzmöbeln, selber zu zeichnen. Wo denn nun diese Sachen blieben? Der Herr Gerstenmeier wünschte, spätestens in 4 Wochen einzuziehen. Nun war guter Rat teuer, denn Baumgarten war in der Schweiz im Urlaub und war dort grundsätzlich nicht zu erreichen. Der Bürochef kam nun zu mir. Ob ich mir zutraute, diese Möbel, das Stehpult und vor allem den Schreibtisch zu zeichnen, und zwar so rasch, dass er in einer Woche bei Knoll International gefertigt und in 3 Wochen ausgeliefert werden könnte. Ich sagte zu. Ein Schreibtisch à la Baumgarten. Das konnte nicht schwer sein. Ein länglicher Tisch mit 4 Beinen, unter dem man einen Schubladenkorpus rollt, fertig. Es zeigte sich aber, dass es so einfach denn auch wieder nicht ging. Ein Tisch, an dem man auch zu viert hätte sitzen können, das ging irgendwie nicht. Das hätte ausgesehen, als hätte man ihn gerade so reingeholt. Es musste ein Einsitzertisch werden. Aber wie wird aus einem Tisch mit 4 Beinen ein Einsitzertisch? Dafür fand ich schließlich eine Lösung. Ich habe sie hier unten auf, das erkläre ich jetzt nicht alles. Und das ergab einen Einsitzer, wo man dann da, wo man sitzt, fast keine Tage mehr hat. Da hat man sehr viel Platz, während vorne ist das ein bisschen die Stabilität über die Vorderfront hergestellt. Das war dann ein Einsitzer. 3 Wochen später bekam ich einen aufgeregten Anruf vom Bürochef. Ich sollte gleich zum Reichstag rausfahren. Baumgarten sei wiedergekommen und hätte von der Geschichte gehört und sei gleich total entsetzt zum Reichstag gefahren. Mein Schreibtisch sei auch gerade gekommen. Ich sollte mich schon mal auf seine wütendste Kritik gefasst machen. Ich fuhr also mit meinem Rat zum Reichstag und eilte hoch zum Präsidentenzimmer. Dort standen Herr und Frau Baumgarten mitsamt einem knurrenden Erdel an der kurzen Leine, grüßten kaum. Und vor ihnen waren 2 Reichstagsarbeiter damit beschäftigt, die große Kiste unten herum aufzuschneiden. Dann wurde die Kiste nach oben abgenommen und da stand mein Schreibtisch in einem großen Haufen Holzwolle. Die Wolle kam schnell beiseite und Baumgarten schob den Schubladenkorpus drunter und den Schreibtischsessel, setzte sich daran und betastete alles, befühlte alles, ging einmal halb rum. Und dann trat er plötzlich lächelnd auf mich zu und sagte irgend so etwas wie fabelhaft Wilkens. So gut hätte ich den, glaube ich, selber nicht hingekriegt oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls volles Lob. Jedenfalls war von diesem Augenblick an ein geheimes Einverständnis zwischen uns. Er wusste jetzt, dass ich seine Musik genau verstand und bat mich danach immer um meine Meinung. Und wenn der Bürochef mit der Nachricht kam, es gäbe Probleme beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder bei der Mensa in Tübingen mit dem oder jenen und Baumgarten müsse da unbedingt hin, um zu entscheiden, dann hieß es, nein, na, ich falle da nicht schon wieder hin. Soll doch der Wilkens da hin und das machen. Und so kam es, dass ich studierte ja noch, dann oft aus der Hochschule gerufen wurde, meine Fluchkarte im Büro abholte und andertags viermotorig nach Stuttgart brummte und dann im wohlvertrauten Karlsruhe im Baubüro Besprechungen abhielt, Proben besichtigte und Planänderungen zeichnete. Man sieht also, ihr habt hier einen kompetenten Zeitzeugen in Sachen Nachkriegsmoderne vor euch. Und ich habe damals auch unter eigenem Namen gearbeitet. Ursprünglich wollte ich meine noch in Japan entstandene Idee von Schränken, die vorn mit meinen Holzschnitten bedruckt sein sollten, weiter verfolgen. Doch dann kam bald mein erster Auftrag. Ich sollte für einen Vetter eine Arztwohnung in Berlin-Charlottenburg an der Suarezstraße einrichten. Hier sieht man sie fertig. Und man sieht, übrigens alles handgefertigt von mir, bis auf die Stahlteile. Und man sieht, ich war wirklich Baumgärtner geworden. Ich übte jetzt auch diese leichte Raumkunst aus. Nur kein Pathos und immer Andreaskreuze, wie bei Charles Eames. Unser Idol, muss man dazu sagen, war ja auch noch Kennedy, der eines Tages mit Willy Brandt an unserem Ernst-Reuter-Platz vorbeidefilierte, an uns Jubeldemonstranten. Ich bin ein Berliner. In diesem Zusammenhang finde ich interessant, wie Baumgarten mit der Reichstagsruine umging. Er hat sich lange, noch vor meiner Zeit, mit der großen Reichstagskuppel beschäftigt. Versuche, sie als ganz leichte, transparente Figur wenigstens in Erinnerung zu bringen. Aber er erkannte in der für ihn ganz eigentümlichen und nervenaufreibenden Art, nämlich nur per Kritzelzeichnung und ohne jede Rationalität, dass die leere Mitte, das Weglassen dieses Zentrums der räumlichen Hierarchie, gerade diese Leerstelle, den eigentlichen Ausdruck der historisch so bedeutungsvollen Ruine ausmachte. In diese leere Mitte baute er dann seinen von oben belichteten Plenarsaal so ein, dass sie eigentlich leer blieb. Das war ja immer seine Kunst gewesen, später dann auch beim Theater in Karlsruhe, auf dessen Grundstück er noch später dann statt des Theaters das Bundesverfassungsgericht planen durfte, immer diese fliegenden Bauten, die selber noch gar keine Architektur waren. So gesehen war ich eigentlich, wie mein Meister, voller Leidenschaft und Begeisterung ein Nicht-Architekt. Dass das aber zugleich bedeutete, dass ich nach diesen vielen Stationen, jetzt schon 28-jährig, zwar eine Menge von Konstruktion und Tragwerk, aber wirklich fast gar nichts von Architektur wusste, das bekam ich zu spüren, als ich 1964 einer der ersten 12 Studenten von Oswald Matthias Ungers wurde. Eigentlich wollte ich damals ja nur mein Diplom nachholen, ich, der Vize-Baumgarten. Aber ein Jahr zuvor, 1963, war Ungers an die TU gekommen, der mich schon länger neugierig gemacht hatte. Der hielt dann eine Vorlesung über den Historismus. Ja, über den Historismus, also über diesen ganzen unnützen Stuck, diese verachteten Trottelklassizismen, die wir Modernen noch endlich hinter uns gelassen hatten. Und der redete jetzt nicht mit Hohn und Spott darüber, sondern in einer Fachsprache, die ich noch nie gehört hatte. Wie die Historisten es geschafft hatten, die neuen Aufgaben mit all diesen neuen technischen Anforderungen, diese Schlacht- und Bahnhöfe, die ersten Fabriken, mit den wenigen verfügbaren architektonischen Komponenten zusammenzufügen. Und dabei ging es nicht um Konstruktion und saubere Details, es ging um Ordnung, Kolossalordnung, Durchdringung, Stapel, Großform, Addition, um Begriffe, von denen ich in all den Jahren noch nie etwas fachlich gehört hatte. Der Assistent von Ungers, bei dem ich mich um Aufnahme in die Ungers-Klasse bewarb, meinte mit Blick auf meine Bewerbermappe mit hübschen Skizzen darin, dass ich mir das vielleicht doch nochmal überlegen sollte. Ich zeige Ihnen mal die Entwürfe, die hier so bei uns gemacht werden, sagte er. Und nun führte er mich in den Nebenraum, wo die Entwürfe zu einem von Ungers gleich zu Anfang ausgeschriebenen studentischen Wettbewerb um ein Architekturmuseum hingen und erklärte mir die Arbeiten in dieser sonderbaren Fachsprache. Die sechste Arbeit überging er. Sie sehen ja, das ist irrelevant. Ich murmelte Zustimmung. Was ich nicht sagte, war, dass das mein eigener Wettbewerbsbeitrag war. Aber es war offensichtlich, der hatte hier überhaupt nichts zu suchen. Das war keine Architektur. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das für mich kein leichter Anfang war. Zumal ich doch anderen Tags wieder ins Flugzeug steigen und nach Karlsruhe reisen musste. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen fast weggezogen. Ich hatte also jetzt meinen zweiten Arbeitstisch in der Ungers-Klasse. Und Ungers war, wie früher Gropius, ein Mensch, der in der Architektenszene das Gras wachsen hörte. Zu uns in die Klasse kam Störling, der später ja hier die Fabrik in Melsung gebaut hat, die Smissons, die damals das Team 10 mitbegründet hatten, und Ludwig Leo, der damals gerade seinen Pichelsburger DLRG-Turm entwarf und der übrigens vor meiner Zeit auch bei Baumgarten gearbeitet hatte. Und einer von den Ungers-Studenten spielte, wie ich bald merkte, eine ganz besondere Rolle. Das war Wolfmeier Christian, der durch ein riesiges baugeschichtliches Wissen und gleichzeitig durch genaue Kenntnisse in Tragwerkslehre und Bauphysik auffiel und früher wohl auch schon eine Lehre als Steinmetz hinter sich gebracht hatte. Und Meier Christian, von den anderen liebevoll Maikri genannt, führte hier eine Art neues Denken ein, ein analytisches Denken von den materiellen, naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen her zu den kompositorischen Aufgabenstellungen. Aber von ihm hörte ich auch erstmals den Begriff der Grundrente. Und es war offensichtlich, dass auch Ungers selbst in den Bankkreis Maikris geriet. Besonders als der eine neue Art einführte, architektonische Entwürfe zu Papier zu bringen. Er hatte das bei den russischen Revolutionsarchitekten abgeguckt. Und mit Tuscheläppchen und Graphos wurden nun scharfe Linien zu Papier gebracht. Keinerlei Beiwerk, keine Ranker, keine Bäume, nur das Gebäude, das harte Material und das nicht perspektivisch, sondern isometrisch, also ohne Festlegung eines subjektiven Blickpunkts oder Standpunkts und maßstabsgerecht. Wir begannen jetzt alle so zu zeichnen. Und nicht nur wir, bald auch noch andere außerhalb. Und ich wurde ein wissbegieriger Schüler Meier Christians. Manchmal stand er plötzlich am Sigmundshof vor meiner Tür. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Und dann brummten wir auf seiner BMW zu irgendeiner Kriegsruine, wo er einen noch echten Beton aus der frühen Betonzeit gefunden hatte, wo man noch Flacheisen als Bewährung verwandt hatte, weil man meinte, der Beton fällt da sonst zu leicht durch. Das Erschütterndste für mich aber war, dass ich hier zum ersten Mal erfuhr, dass Architektur ja immer auch einen Straßen- oder Platzraum, auf jeden Fall einen Außenraum erzeugt. Immer. Nicht nur bei monströsen Monumentalbauten. Die Nachkriegsmoderne oder besser wir Nachkriegsmodernen wollten ja von solchen Großräumen nichts wissen. Für uns war außen die Natur. Unsere Bauten waren solitäre. So wie des Heiligen Vaters Haus für Miss Farnsworth in Illinois. Eine Konstruktion aus Stahl und Glas inmitten wilder Natur. Zwar unbewohnbar, weil im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, aber eben doch von außen schön anzusehen. Und am Ende wollte Miss Farnsworth in dieses Aquarium nur unter der Bedingung einziehen, dass der Architekt mit ihr gemeinsam einzöge. Doch der Architekt entfloh nach Afrika und Amerika, nein, genauer genommen nach New York zu Konrad Wachsmann. Jedenfalls in dieser nachkriegsmodernen Welt, die von dem strengen Architekten aus Chicago angeführt wurde, gab es keine architektonischen Außenräume. Und dass das gemeinsame Thema unserer Diplomarbeiten, die wir dann gemeinsam 66 machten, Berliner Straßen und Plätze hieß, war damals in den Jahren eben um 66 eine Provokation. Ich führte nur ein Doppelleben, die halbe Woche Ungers und die andere halbe Woche wieder sein Gegenpol Baumgarten. Und zu Anfang, als es eine Korrektur unserer Wochenarbeiten im Flur gab, das muss ich noch erzählen, und Ungers bei einer Arbeit warnte, dieses oder jenes zu lassen, denn sonst gibt das nur so eine Pappfassade wie bei Baumgarten, zischte ich Protest aus der hinteren Reihe. Und Ungers drehte sich zu mir um, ach ja, wir haben ja hier neuerdings einen Baumgärtner unter uns. Und ziemlich böse, wissen Sie, dass ich wegen Ihnen hier das ganze Kollegium gegen mich habe? Ich hatte in den Erläuterungen zu meinem besagten Wettbewerbsentwurf zum Architekturmuseum moniert, dass es kein spezielles Museum für Architektur geben könne, so wie es auch nicht sinnvoll wäre, eine spezielle Kanne für süße Säfte von einer für sauren Säfte zu unterscheiden. Es ging nur um verschiedene Grade von Flüssigkeit und bei Museen ging es immer nur um verschiedene Ansprüche an das Licht und um die Größe der Ausstellungsstücke. Damit hatte ich natürlich voll die Meinung der funktionalistischen Professorenschaft getroffen, die auch mit dieser Aufgabe nichts anfangen konnten. Sehen Sie, müssen die gesagt haben, sogar ihre eigenen Studenten sagen es ihnen. Nachher kam der Ungers Assistent, der schon besagte, und beschwor mich Wilkens, lassen Sie das sein, gehen Sie doch zu Dübbers oder zu Hermkes. Sie sehen ja, dass sie hat keinen Zweck mit Ungers. Aber ich ließ mich Gott sei Dank nicht beirren, ich blieb und trotz allem, ich begann allmählich zu begreifen. Und nicht nur ich, sondern auch mein Baumgarten hat davon profitiert. Ich, Ungers Schüler, machte ihm klar, dass sein Gerichtsgebäude in Karlsruhe eigentlich architektonisch gesehen immer noch eine Ansammlung runder Baukörper, in diesem Fall quadratischer Volumen, hinter einer Blechfassade war. Wegen dieser Erkenntnis, die Baumgarten sofort einleuchtete, wurden die Bleche auf den Dächern dann noch strahlenförmig geschnitten und gefälzt und aus den Fluren die sonst bei ihm üblichen Horizontalblenden über den Türen entfernt. Aber als er die Fassadenbleche dann durch Platten aus Gussaluminium ersetzen wollte, versuchte ich ihn davon abzubringen. Das würde doch viel zu behäbig, wieder das Blech mit den diagonalen Sicken wäre doch genau richtig. Normalerweise hörte er auf mich, aber hier nicht. Wie man sieht, ich, der Ungers Schüler, riet sogar zu noch mehr Pappe, wie das bei Ungers hieß, und anderen Tag saß ich wieder in der Ungers Klasse und übte mich darin, Architektur zu entwerfen, und die war aus Mauern, Pfeilern, Balken, hatte Gewicht, war gebaut und nicht montiert. 1966 machten wir ersten Ungers-Schüler also unser Diplom mit Diplomaufgaben, die alle, wie schon gesagt, unter der Überschrift Berliner Straßen und Plätze standen. Mein Platz war der am Görlitzer Bahnhof, Ich schlug ein Jugendhotel mit einem Jugendtheater vor und einer Sportarena hinter dem noch vorhandenen Portikus zum ehemaligen Görlitzer Bahnhof von Ort 1866 gebaut. Das war nicht mehr die baumgartensche Leichtigkeit, das war ein Stück Stadtreparatur mit klassischen architektonischen Mitteln. Und nicht lange nach unserem, da oben sieht man noch dieses Görlitzer, den Portikus und dahinter die Sporthallen und hier mein Jugendtheater und Jugendhotel. Nicht lange nach unserem Diplom gab es dann ein Wiedersehen mit den ehemaligen Ungersleuten in einem Kinosaal am Townsend, hielt der Autor des Buches Unser blauer Planet, glaube ich. Ich habe gegoogelt, bisher ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein Vortrag mit dem Titel, ich glaube Alfred Grosser, vielleicht brauchen wir Planung. Planung? Das Wort war in der damaligen Bundesrepublik ja ein verpönter Begriff von der anderen Seite. Planwirtschaft, Planung, das war Kommunismus. Aber das war 1967 und wir fanden, der Mann hatte recht. Wir brauchten endlich nicht mehr diese Stadtzerstörung durch moderne Solitärbauten. Wir brauchten das, was Meyer Christian und Ungers uns gelehrt hatten. Analytisches Entwerfen, Zusammenführung aller Fachaspekte, Gebäudeerhaltung statt des damals schon beginnenden flächenhaften Abrisses. Sanierung statt Absanierung, wie es dann hieß, eben Planung. Um 1969 wurde in Frankfurt am Flughafen eine Planungsabteilung gegründet und es sprach sich herum, dass die Redaktion von Arch Plus, damals das Zentralorgan dieser wissenschaftlichen Planung, fast geschlossen dorthin abgewandert war. Ich bewarb mich und kam auch dazu. Ich wurde Planer am Frankfurter Flughafen und belegte an der Frankfurter Uni ein Gasthörerstudium für Informationstheorie. Und noch eine letzte Geschichte zu diesem Ende der Moderne. 1969 sollte in Karlsruhe ein Teil der barocken Fächerstadt, das sogenannte Dörfle, in der damals üblichen Form wegsaniert werden. Und mein alter Studienfreund Nikola Dischkow, der wenig zuvor sein Diplom in Karlsruhe absolviert hatte, wurde als gerade eingestellter Mitarbeiter im Stadtplanungsamt mit der Ausschreibung eines beschränkten Wettbewerbs betraut. Eingeladen werden sollten nach Beschluss der Stadtverordnung die üblichen Verdächtigen, die damals unter dem Schlagwort Neue Urbanität überall ihre Hochhausquartiere, ihre Kranichsteins, Brückenhof und so weiter hinplanten. Dischkow war empört und er, der gerade diplomierte Mitarbeiter, schaffte es, statt des beschränkten Wettbewerbs unter diesen Kerlen einen internationalen Wettbewerb durchzusetzen und auszuschreiben. Und die Ausschreibung hatte den Tenor, den Dischkow in seiner Art immer so beschrieb: Straßen und Plätze wie gehabt. Im Preisgericht saßen neben dem weithin bekannten holländischen Städtebauer Bakema und dem ebenso bekannten Landschaftsarchitekten Walter Rosso damals 1970 noch ziemlich unbekannte Namen. Ein Professor Ungers aus Berlin und ein interessanter Architekturkritiker aus Basel, Lucius Burkhardt. Alle, die dieses Preisgericht miterlebt haben, in dem wir jungen Vorprüfer übrigens die Rolle von Anwälten der Planverfasser spielen mussten. Alle wissen, dass dies ein Wendepunkt in der Planungsgeschichte war. Und der erste Preis ging an zwei frisch diplomierte Neulinge aus München, Hilmer und Sattler. Und das Ergebnis war, davon kann man sich auch heute vor Ort überzeugen, die Rettung der Stadt, Straßen und Plätze wie gehabt, Stadtreparatur mit der behutsamen Integration der neuen, das barocke Fächersystem schneidenden Straße, die der eigentliche Anlass mal wieder des Wettbewerbs gewesen war. Ich will diese meine sehr subjektive Geschichte, so wie von Petersen zu Anfang gezeichnet, vom Ende der Moderne damit bewenden lassen. Wie es weiterging, weiß man. Dass die Architekten aus unserem Berliner Anfang dann doch noch eine neue Moderne erfanden, die sie verlegen Postmoderne nannten. Und dass daraus später dann noch eine visionäre Moderne entstand, die sogenannte Retro-Moderne. Ich würde sie mit Alois Loos eine verbogene Moderne nennen, geschenkt. Heute, 2010, wird einer breiteren kritischen Öffentlichkeit klar, dass diese artistischen Zirkusnummern von sogenannten Star-Architekten den Titel Kunst jedenfalls nicht mehr verdienen. Denn Kunst ist immer auch Sinnbildung, die Ästhetik einer Sinnbildung. Und die Moderne, ob Post oder Retro, macht heute endlich keinen Sinn mehr. Sie war von heute aus gesehen der sinnvolle Überbau über einer Produktionssphäre von Massenproduktion, wie anfangs gesagt, die die permanente Vernichtung alles Gestrigen und die permanente Erneuerung alles konsumierbaren Neuen betreiben musste. Immer das Neueste vom Neuen. Dieses Lebensgefühl zu verbreiten, war Sinn und Ästhetik der Moderne, von heute aus gesehen. Dass sie anfangs sich dazu verstieg, auch gleich den Menschen neu zu modellieren, ein reinrassiges Exemplar der Moderne zu erzeugen, das erkannte man dann nach den so verursachten Katastrophen und Verbrechen als übertrieben. Die Nachkriegsmoderne war von solchen Übertriebenheiten gründlich und endgültig geheilt. Aber sie betrieb weiterhin das Lebensgefühl, dass man sich immer auf der Höhe der Zeit halten und das Unmoderne gegen das Moderne auswechseln müsse. Auch unser Reichstag für die Wiedervereinigung fiel diesem modernistischen Lebensgefühl zum Opfer. Nee, das kommt jetzt. Nicht nur das fiel dem zum Opfer. Alles, sicher auch mein schönes Präsidentenzimmer. Alles musste raus und weg auf den Abfall. Und natürlich kriegte der Reichstag jetzt seine Kuppel. Wir waren doch schließlich wieder wer. Wir hatten doch Bananen. Auch Baumgartens Bewak-Hochhäuser, da rechts sieht man sie, wurden inzwischen auch schon wieder abgerupft. Weg mit dem Alten und, wie ich vor ein paar Tagen gehört hatte, auch meine Mensa in Tübingen steht auch kurz vor dem Abriss. So fällt die Moderne sich selbst zum Opfer. Weg mit dem Alten, wir bauen was Neues. Und diese Haltung hat die Massenproduktion und damit den Lebensstandard unserer Fabrikgesellschaften ja bekanntlich auch sehr befördert. Wir haben gut davon gelebt. Aber das ist vorbei. In einem vielgelesenen Buch Marke Eigenbau, Der Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion, wird von Holm Friebe und Thomas Ramge geschildert, wie sich diese ehemalige Basis der Moderne allein durchs Internet verändert. Manufakturen erleben eine Renaissance. Aus E-Commerce wird Social Commerce, Open-Source-Netzwerke knüpfen neue Wertschöpfungsketten. An der Schwelle zur voll digitalisierten Gesellschaft kehrt die qualifizierte Handarbeit auf einer neuen Stufe zurück. Gute Produkte zu fairen Preisen von kleinen Anbietern eröffnen neue Märkte und krempeln bestehende um. Das Buch erklärt auch, warum Masse künftig die Summe der Nischen sein wird. Es beschreibt, wie die Grenzen zwischen Produzenten und Käufern fließen werden, warum Prosumenten, wie sie das nennen, immer mehr Einfluss auf die Produktgestaltung nehmen oder sich entscheiden, gleich selber Produkte herzustellen, die der Massenmarkt trotz vordergründiger Vielfalt nicht offeriert. Dank Internet lässt sich heute eine gute Idee im Kollektiv zur Marktreife bringen und ein lokales Produkt global vertreiben. Heute endlich gewinnen die Erkenntnisse, die wir hier in der alten OE6 Baustadt- und Landschaftsplanung gesammelt und verbreitet haben, an Gewicht. Nicht Modernität, sondern Solidität ist gefragt. Die Wiederholung dessen, was sich bewährt hat. Tischkows Straßen und Plätze wie gehabt oder Migges Bauen vom Boden her oder Adolf Loos Bauen wie der Bauer wohnt, aber auch die Veränderung all dessen, was sich nicht bewährt hat, vermeidbarer Energieverbrauch und Konsum, vermeidbares Neubauen, das ist interdisziplinäres Planen. Nur noch zwei Beispiele, dann erlöse ich euch. Zwei Beispiele dazu. 1972 schrieb meine Heimatstadt Oldenburg einen Wettbewerb zu einer Wohnbebauung an der Kloppenburger Straße aus. Diese Ausfallstraße sollte dabei so nebenher um je eine Spur verbreitert werden. Aber statt einer neuen Wohnbebauung schlug ich ein neues Fahrradwegenetz mit Mieträdern vor. Dann, so argumentierte ich, könnte man auf die Straßenverbreiterung getrost verzichten. Gegen das schlechte Wetter, das auch in Oldenburg manchen vom Radfahren abhält, waren meine Radwege auf lange Strecken durch eine aufgespannte Plane geschützt. Und in den Erläuterungen hatte ich in ein Foto, was ich nicht gefunden habe, von dem angrenzenden Friedhof die neue Straßenverbreiterung eingezeichnet mit dem Untertitel »Hier geht die Planung buchstäblich über Leichen«. Und ein noch viel schöneres Beispiel, das meine ehemaligen Studenten allerdings alle schon kennen. In ungefähr der gleichen Zeit sollte in Amsterdam eine neue Mensa gebaut werden. Den Wettbewerb gewann der bekannte Holländer Van Klingeren. Für die neue Mensa musste aber ein Teil der Amsterdamer Altstadt abgerissen werden. Diese Vorstellung plagte den guten Architekten so sehr, dass er sich mit einem Betriebswirt zusammentat. Und so entstand durch Planung statt durch Architektur ein Verbund aller Quartierskneipen zu einer polyzentralen Mensa, wo die Studierenden mit Essenmarken subventioniert essen gehen können. Das Quartier wurde gerettet und die Studenten gehen nun mittags in die vielen Alt-Amsterdamer Kneipen essen. Ich habe von Klingeren bei einer Begegnung später gesagt, dass ich diese Mensa immer meinen Studenten als eines der bedeutendsten Werke zeitgenössischer Architektur vorstelle, was sie natürlich gefreut hat. Denn tatsächlich ist diese Mensa eines der zukunftsweisenden und gelungenen Beispiele für das, was wir seit jenem Vortrag Planung nannten. Interdisziplinäre Planung. Nicht modern, sondern solide. Solide Planung und Architektur ist so gesehen nicht auf Neues, sondern auf Erhalten, auf Stabilität, auf weniger Verbrauch und Konsum aus. Im Wort solide steckt nicht nur Stabilität und Haltbarkeit, sondern auch etwas von Solidarität. Und Solidarität statt Konkurrenz und Starautismus ist auch die Basis der vielen neuen Kollektivplanungen, der kollektiven Gärten, der Kollektivhäuser, der Mieterkollektive und der Wohngruppenprojekte. Solide Architektur ist für mehr Achtsamkeit und Stabilität. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Fachbereich, diese hier an der GAK in den 70er Jahren begründete Kunst solider Planung fortsetzen und vertiefen würde. Ich danke Ihnen. Wir machen aber hier keine Diskussion, sondern draußen. Vielen Dank. Wir machen hier drinnen aber keine Diskussion, sondern da draußen. Da gibt es nämlich auch ein bisschen was zu trinken. Und hier sitzen alte Kumpels, die, mit denen man das auch diskutieren kann, die das ganz anders erlebt haben vielleicht. Und Lito kann noch mal unser schönes Doppelzimmer erklären. Ich hoffe, es war ein bisschen, ich sehe entsetzt, es ist schon 20 vor 9, es war nicht zu lang und wünsche euch und Ihnen allen noch einen schönen Abend mit ein bisschen was zu trinken und zu essen.